Der Auftritt auf den Stufen vor dem Gerichtsgebäude kam nach Jahren des Leugnens und war tränenreich.
And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust.
Sie schäme sich, sagte Marion Jones, die Sprinterin, die im ersten großen amerikanischen Dopingskandal verwickelt war, der mit dem Namen Balco verbunden ist. Aber sie fügte hinzu, sie müsse endlich zugeben, dass sie das Vertrauen vieler Menschen betrogen habe.
I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. I have let them down. I have let my country down and I have let myself down.
Was die Leichtathletin an diesem Tag im Herbst 2007 durchexerzierte, war mutig und es nötigte vielen Respekt ab, auch wenn es ihr nicht die Erniedrigung ersparte, die danach kam. Marion Jones musste ins Gefängnis, nicht weil sie gedopt hatte, nein, wegen Meinheit. Heute, 5 Jahre später, ist diese öffentliche Beichte in den USA noch manchem in Erinnerung. Das denkwürdige Geständnis von Marion Jones wurde zum klassischen Modell für den gefallenen Sporthelden, auch für den, dem kein Freiheitsentzug droht. An ihr hat sich vermutlich auch Tiger Woods orientiert, als er 2010 in Florida vor einer ausgewählten Gruppe aus Verwandten, Freunden und Geschäftspartnern ein quälendes Geständnis abgab.
Good morning. And thank you for joining me.
Die Inszenierung, knapp 15 Minuten lang, live im amerikanischen Fernsehen übertragen, wirkte wie dem Lehrbuch erzwungener Selbstbeschuldigungen entsprungen, dem Alltag politischer Schauprozesse. Aber Woods, den die Mutter als Buddhisten aufgezogen hatte, hatte offensichtlich historisch tiefer gegraben. Buddhismus lehrt, dass das Lechzen nach Dingen, die außerhalb dir selbst liegen, eine unglückliche und zwecklose Suche nach Sicherheit verursachen, sagte er.
I want to say to each of you, simply and directly, I am deeply sorry for my irresponsible and selfish behavior I engaged in.
Der damals beste Golfspieler der Welt, der mehr als ein Jahrzehnt lang die Gegner und die Massen magnetisiert hatte, gestand ein, unverantwortlich und selbstsüchtig gewesen zu sein, als er sich zahllosen sexuellen Eskapaden hingab. Nach der Beichte verschwand Woods monatelang hinter den hohen Mauern einer Psychoklinik und musste aus der Ferne erleben, wie sein öffentliches Image zerfiel und sich zahllose Werbepartner von ihm lossagten. Auch die Ehe brach irgendwann auseinander. Ein Unternehmen allerdings stand ihm weiter zur Seite. Der Sportausrüster Nike, der gerne mit Athleten zusammenarbeitet, die nicht ganz in den Mainstream passen. Sportler mit Ecken und Kanten gelten als die zeitgemäßeren Idole. Bei Nike instrumentalisiert man alles am Sport und steigert es bis hin ins Surreale. So ging jemand ins Tonarchiv und schnitt für einen Werbespot die sanfte Stimme von Tigers längst verstorbenem Vater zu einer seltsamen Gardinenpredigt zusammen. Earl Woods, die Autoritätsfigur aus dem Grab.
Tiger, I am more prone to be inquisitive, to promote discussion. I want to find out what your thinking was. I want to find out what your feelings are. And did you learn anything?
Da stand er nun, der Tiger, gezähmt und brav wie ein Schuljunge, schaute still in die Kamera und sah aus, als ob er dieser Stimme lauscht. Es war ein Musterbeispiel dafür, wie kreative Köpfe in Amerika Krisenmanagement betreiben. Hauptsache, der Betroffene zeigt sich zerknirscht, gibt sich redlich und bescheiden, gesteht und unterwirft sich den Ritualen der abendländischen Vorstellung von Sünde und Moral, Reue und Vergebung. Das Schauspiel des kommerziellen Sports, der Teil der Unterhaltungsindustrie ist, verlangt das einfach, diese aufgebauschte Liturgie. Erst recht in den USA, wo Sportgeschichte in zahllosen Museen zelebriert wird, in den Halls of Fame und wo im Zusammenhang mit Sport die Sehnsucht nach Wahrheit, besser dem Narrativ einer einzigen Wahrheit, besonders groß ist. Man kann sich das alles gut erklären, sagt der New Yorker Psychoanalytiker Dr. Stanley Teitelbaum, der das Buch geschrieben hat Athletes Who Indulge Their Dark Side, Athleten, die ihrer dunklen Seite nachhängen. Sportler werden in einem Milieu groß, in dem es keine Grenzen gibt und die Gesellschaft schon den ganz jungen, aufstrebenden Talenten nur selten welche setzt. Sie entwickeln sich zu komplexen, narzisstischen Charakteren, die ein verzerrtes Bild von sich selbst haben. Sie glauben, sie können tun und lassen, was sie wollen, ehe sie erwischt werden und abstürzen.
It's all about narcissism. It's what I refer to as the acquired distorted self-image. That's sort of a translation of narcissism for these professional athletes. We, the people, we, the public, have conditioned them to believe that they are the center of the universe, that they're up there on the pedestal, and that they can do whatever they want and not have to worry too much about the consequences. But if they fall, they kind of have the illusion that somehow they're going to get off. And very often they do get off, at least up to a point, before they don't.
Und wenn sie nicht mehr durchkommen mit ihren Verstößen gegen die Grundsätze der öffentlichen Moral, dann müssen sie zeigen, dass sie noch zu uns gehören, einer Gesellschaft mit Prinzipien. Weshalb auch Lance Armstrong gezwungen war, im großen Stil ein Geständnis abzugeben. Es ist zwar wahrscheinlich nur eine taktische Maßnahme, aber die einzige, die langfristig wirklich Erfolge bringt.